Achtung, Theologie, miteinander Glauben denken. Mit Pastor Roland Tober.
Ein neues Jahr ist da. Und na klar, wir fragen, was wird's bringen? Aber ich möchte jetzt nicht so sehr weltpolitisch mit euch darüber nachdenken, sondern ganz persönlich. Wovon leben wir eigentlich? Was kann uns Zuversicht vermitteln? Wie ist das mit unserem Scheitern? Was ist, wenn Bedrohungen, Niederlagen auf uns zukommen? Was ist, wenn's ganz eng wird? Tja, und unser Glaube? Was ist eigentlich, wenn der auch den Bach runtergeht? Sei willkommen, liebe Hörerin, lieber Hörer. Schön, dass du jetzt dabei bist. Ihr seid da, ich bin da. Und was noch viel besser ist, ich bin da, sagt Gott. Das ist das Thema dieses Podcasts. Ich bin da. Zwei Geschichten aus der Bibel schauen wir uns jetzt an. Eine aus dem Neuen Testament und eine aus dem Alten Testament, aus der hebräischen Bibel. Und bei der Geschichte aus dem Neuen Testament, da läuft Jesus auf dem Wasser. Wir wollen uns jetzt einfach auf die beiden Erzählungen einlassen. So funktioniert Bibel, einfach drauf einlassen. Also, los geht's. Ich lese die erste Geschichte, Matthäus 14, die Verse 22 bis 33, und zwar nach der Übersetzung der Basisbibel. Sofort danach, also Jesus hatte mehr als 5000 Menschen satt gemacht, sofort danach drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen. Sie sollten an die andere Seite des Sees vorausfahren. Er selbst wollte zuerst noch die Volksmenge verabschieden. Als die Volksmenge weggegangen war, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Es war schon Abend geworden und Jesus war immer noch allein dort. Das Boot war schon weit vom Land entfernt. Die Wellen machten ihm schwer zu schaffen, denn der Wind blies direkt von vorn. Um die vierte Nachtwache kam Jesus zu den Jüngern. Er lief über den See. Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Sie riefen, das ist ein Gespenst! Vor Angst schrien sie laut auf. Aber sofort sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, ich bin es. Ihr braucht keine Angst zu haben. Petrus sagt zu Jesus, Herr, wenn du es bist, befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Jesus sagte, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Aber auf einmal merkte er, wie stark der Wind war. Da bekam er Angst, er begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich! Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Er sagte zu Petrus, du hast zu wenig Vertrauen, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen sie ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder. Sie sagten, du bist wirklich der Sohn Gottes. Matthäus erzählt uns diese Geschichte. Er hat ungefähr 80 nach Christus sein Evangelium geschrieben. Warum sage ich das? Weil nämlich seit den Ereignissen des irdischen Jesus und also um die es ja im Evangelium geht, rund 45 oder 50 Jahre vergangen sind. Das ist eine lange Zeit und seitdem ist viel passiert. Jesus hatte seine Leute verlassen, nachdem er von den Toten auferweckt wurde. Und nun warten sie darauf, dass er wiederkommt. Irgendwann wird er kommen. Aber jetzt, in dieser Zwischenzeit, wie schaffen wir unseren Alltag? Man hat ja den Eindruck, dass mit uns und um uns herum alles den Bach runtergeht. Wie finden wir einen Weg? Gibt's überhaupt Perspektiven? Gibt's Rettung? Oder gehen wir alle unter? Und wie ist das mit unserer Gemeinde? Wie ist das mit der Kirche? Ist Gott überhaupt da? Wo ist denn unser Herr Jesus Christus, den wir Christen ja auch als den Sohn Gottes bekennen? Ziemlich aktuell, diese Fragen. Nur, dass mittlerweile rund 2000 Jahre vergangen sind. Aber genau das waren die Fragen, die so um die 80er Jahre des ersten Jahrhunderts schon viele umgetrieben haben. Und in diese Situation hinein schreibt Matthäus sein Evangelium. Und er schreibt das so, dass er Jesus ausführlich als Rabbi beschreibt. Also da beschreibt er, konzipiert er das so, dass Jesus da viele Reden hält im Matthäus-Evangelium. Und er ist der Lehrer und sie sind die Schülerinnen und Schüler. 12 Jünger hat Jesus. Und wenn von denen die Rede ist, von diesem Zwölferkreis, dann repräsentieren die sozusagen symbolisch Israel als 12-Stämmes-Volk. Und die sind dann auch identisch mit den 12 Aposteln. In Kapitel 10, 2-4, werden die 12 sogar dann auch namentlich aufgezählt, ausschließlich Männer. Frauen, oh ja, klar, die hatte Jesus auch als Nachfolgerin, und zwar sogar viele, wie es Matthäus am Schluss seines Evangeliums da sagt. Allerdings sagt er das da etwas beiläufig, nämlich da, wo sie bei der Kreuzigungsszene dabei sind, Kapitel 27. Einige von den Frauen sind bis zur Kreuzigung von Jesus dabei geblieben, ja. Die Männer, die hatten sich alle aus dem Staub gemacht. Nun also diese 12 Männer hier in unserer Geschichte. Das ist jetzt zum Verstehen wichtig. Die stehen jetzt symbolisch für alle Glaubenden. Also Matthäus will, dass sich seine Leserinnen und Leser hier mit den Jüngern, genauer ausgedrückt mit den Schülern, identifizieren, den Schülern von Jesus. In unserem Fall eben sollen sie sich auch mit Petrus identifizieren. Und tatsächlich, die Frage ist ja für uns auch, wie erlebe ich denn mein Leben? Erlebe ich mein Leben nicht genauso, dass es mitunter ganz hart wird, dass mir das Wasser bis zum Hals steht? Und wer oder was hilft mir? Was noch in dieser Geschichte wichtig ist, nicht nur mir alleine geht's ja so, den anderen geht's doch auch so. Wir sitzen alle in einem Boot. Tja, miteinander werden wir oft ganz schön durchgeschüttelt. Und ja, da gab und gibt es in der Geschichte der Kirche viel Bitteres. Vieles, das selbst verschuldet ist, aber auch eben viele Schicksalsschläge, ausweglose Situationen. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. So hat das Martin Gotthard Schneider in einem Lied ja ausgedrückt, das vielleicht der eine oder die andere von euch kennt. Und da sind wir nun wirklich ganz direkt bei uns. Diese Geschichte ist ja irgendwie auch unsere Geschichte. Und die schauen wir uns jetzt an. Jesus treibt sozusagen seine Jünger in das Boot und schickt sie los. Jetzt sind die 12 alleine in einem Boot. Sie geraten auf dem See Genezareth in Seenot. Jesus hat sie allein losgeschickt. Und damit das jetzt klar ist, Jesus schickt sie in diese bedrohliche Situation. Sie geraten in Not, weil sie das tun, was Jesus gesagt hat. Das ist hier auch, finde ich, sehr beachtenswert. Denn nicht selten denken ja glaubende Menschen, dass immer dann Schlimmes passiert, wenn man was falsch gemacht hat. Na klar gibt's Kausalzusammenhänge. Wenn ich zum Beispiel beschließen würde, ab heute nur noch Schokolade zu essen, dann hätte das für mich böse Konsequenzen. So ein Beschluss wäre total bescheuert. Naja, sowas mache ich auch nicht. Allerdings, man macht ja nicht nur Vernünftiges. Vielleicht geht's dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ja auch so. Vielleicht macht man vieles andere, das auch so ziemlich bescheuert ist. Es gibt aber, na klar, dennoch tatsächlich einiges, was wir durch kluges Verhalten verhindern können. Aber vieles kann man eben auch nicht verhindern. Was ist denn, wenn Dinge über uns kommen, denen wir nichts, aber auch gar nichts entgegensetzen können? Da haben wir keine Erklärungen mehr. Und es ist dann auch gut, wenn alle Schlauberger erstmal den Mund halten, vor allem die, die dann mit ihren einfachen Schuldzuweisungen da sind und die auf diese Weise Zwietracht und Hass sehen. Gut, wenn wir mit unseren Urteilen oder gar Verurteilen etwas demütiger werden. Wir sitzen ja alle in einem Boot und es droht mit einer Katastrophe zu enden. Stundenlang sind die Jünger mit ihrem Boot nun schon auf dem See in diesem Sturm. Stundenlang Angst und Schrecken. Matthäus ist ganz wichtig zu erwähnen, in der vierten Nachtwache. Ja, da werden quasi die Leser und Leserinnen in die ganze Dramatik mit hineingenommen. Wieso macht er das? In der Nacht konnte man damals die Zeit nicht so ohne weiteres bestimmen. Tagsüber, ja, da konnte man sich am Lauf der Sonne zeitlich ja orientieren. Aber weil das nachts nicht geht, hatte man die Nacht in vier Zeitspannen eingeteilt, zu je 3 Stunden, also 18 Uhr bis 21 Uhr, 21 Uhr bis Mitternacht, Mitternacht bis 3 Uhr und dann 3 Uhr bis 6 Uhr morgens. Ja, zum Schutz gegen Feinde gab es in Dörfern und Städten oft Nachtwachen. Und die wurden auch alle 3 Stunden abgelöst. So hat man dann diese Zeitphasen in der Nacht im 3-Stunden-Takt in Nachtwachen gezählt. Jetzt sitzen also die Jünger ängstlich den Naturgewalten preisgegeben in diesem Boot. Matthäus will, dass wir das als Leserinnen und Leser ein bisschen miterleben. Erste Nachtwache vorbei, zweite Nachtwache vorbei, immer mehr Angst breitet sich aus, dritte Nachtwache vorbei, ausweglose Situation, endlos zieht sich diese Nacht hin. Und jetzt rauscht so langsam die vierte Nachtwache auch vorbei, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr. Das ist eine Erfahrung, die ganz sicher schon viele Menschen gemacht haben. Nachts, ganz allein mit sich selbst, ganz allein mit den Bedrohungen, ganz alleine mit den eigenen Gedanken. Vielleicht beten und flehen so manche auch zu Gott, weil sie sogar schon jahrelang auf eine Wende zum Besseren hoffen. Ja, wann kommst du endlich mit der Hilfe? Nun ist schon so viel Zeit vergangen. Es wird immer schlimmer. Jetzt wird es aber allerhöchste Zeit, Gott. Es ist schon die vierte Nachtwache. Ja, das Warten in der Not auf Hilfe bis in den frühen Morgen hinein, das kommt bei den Betern in den Psalmen auch vor. Zum Beispiel Psalm 46 oder Psalm 30. Den Jüngern im Boot geht's jedenfalls grauenhaft. Die haben pure Angst. Und dann, es ist verrückt. Als dann die Hilfe kommt, wird's erstmal noch viel schlimmer. Es hat schon was Komisches, wenn es nicht so ernst wäre. Chaotische Zustände, Wasser, Wellen, Sturm, tiefschwarze Nacht. Gottes Hilfe kommt. Jesus kommt auf dem Wasser gelaufen. Ah! Ich verstehe die Jünger. Sie sehen eine Gestalt und schreien, ein Gespenst. Irgendwie muss man das ja definieren, was man da sieht. Ein Gespenst, ein Phantasma. So hat Matthäus das auf Griechisch ausgedrückt. Er hat ja sein Evangelium auf Griechisch geschrieben. Phantasma kann man auch übersetzen mit Erscheinung, Geistererscheinung. Phantasma im Deutschen könnte man sagen, ein Fantasiegebilde, ein Phantom, eine unwirkliche Erscheinung, aber die ganz real wirkt. Und die Wirkung ist, sie schreien vor Angst, vor Furcht, vor Phobos. Dieser Begriff Phobie kommt ja daher. Sie rufen, das ist ein Gespenst. Phantasma, sie schreien ganz laut vor Angst und Furcht. Vorher war alles schon schlimm, aber jetzt, das, was Sie da sehen, das ist völlig undefinierbar. Dafür haben Sie keinen Namen. Sie haben keine Bezeichnung, wie soll man das nennen? Phantasma, ein Phantom, ein Geist. Alles, alles ist einfach nur grauenhaft. Es ist bemerkenswert, dass tatsächlich sogar die Hilfe noch mehr Angst einflößen kann. Und ja, in der Tat, wenn es sich um einen Phantom-Jesus handelt, um eine Projektion der frommen Einbildung, dann ist das wirklich bedenklich. Ja, sogar sehr schlimm. Wer weiß, vielleicht gibt's ja auch heute so manche Phantom-Jesusse, die irgendwelchen religiösen Hirnen entspringen. Das hatten wir ja schon viel zu oft, dass bestimmte religiöse Persönlichkeiten mit solchen Phantom-Jesusen ihr Unwesen treiben. Gut, sehr gut, wenn Jesus jetzt selber kommt. Und woran erkennt man den wirklichen Jesus? Ja, wenn er kommt, dann entsteht nicht weitere Angst, sondern dann wird die Angst genommen. Das ist der klare Unterschied zu allen religiösen Angstmachern. So ist das, wenn Jesus kommt. Jetzt spricht Jesus zu den Jüngern. Und die ganze Wildheit, die ganze stürmische Erzählung nimmt mit einem Mal eine starke Wendung. Denn obwohl der Sturm nicht weg ist, der ist noch da, obwohl die Bedrohung noch da ist, bekommen jetzt die Jünger Worte mit allerhöchster Wirkkraft zu hören. Jetzt spricht Jesus. Und wenn Jesus spricht im Namen Gottes, seines himmlischen Vaters, dann passiert was. Seid getrost! Bevor wir uns das gleich angucken, will ich uns sagen, das funktioniert in vergleichbarer Situation bei uns so nicht. Da könnt ihr nicht einfach sagen, etwa zu einem Menschen, der ganz schlimm Angst hat, jetzt sei guter Dinge, das wird schon. Da würdet ihr nämlich weder den leidenden Menschen ernst nehmen, noch die angstmachende Situation. Ja, menschliche Nähe und Zuwendung kann schon eine Menge zum Guten bewegen. Ja, klar, eine Menge. Da will ich euch auch Mut machen. Seid einfach da. Ihr müsst nichts Schlaues sagen müssen. Und wenn dir ein Mensch auf dem Herzen liegt, der einsam ist, der viel Leid erlebt, der gerade untergeht, melde dich ruhig bei ihm. Schau nach ihm. Mach das. Und dann hör einfach zu. Und vielleicht schweigt auch miteinander oder nehmt euch in den Arm. Aber respektiere auch die eigene Hilflosigkeit. Die kannst du mit Worten auch nicht wegreden. Wir kommen immer auch, wenn wir Helfer sind, als Hilflose. Also wie sehr haben gut gemeinte Worte oft alles nur noch verschlimmert. Darum seien wir zurückhaltend. Uns Menschen sind im Vergleich zu Gott sehr, sehr enge Grenzen gesetzt, was unsere Hilfe angeht. Also nun hier Jesus, er spricht. Und es ist ein Riesenunterschied, ob wir was sagen oder Jesus was sagt. Die spannende Frage ist nun, was ist denn nun anders? Was ist anders, wenn Jesus kommt und sagt, seid guten Mutes, seid zuversichtlich? Anders ist, er sagt, ich bin's. Das ist die Begründung hier. Und diese Begründung hat's echt in sich. Ich bin's. Nun ja, klingt erstmal sehr harmlos. So, als ob Jesus seine Jünger etwas beruhigt. Keine Angst, ich bin's doch nur. Nee. Da steckt wesentlich, wesentlich mehr hinter. Und das wusste jede Jüdin, jeder Jude, jeder, der in der hebräischen Bibel sich auskannte. Der wusste, was Jesus damit meint. Wenn Jesus sagt, ich bin's, auf Griechisch ego eimi, eine wichtige Formulierung im Griechischen, dann kommt wirklich die Rettung. Und wenn dieses ego eimi im Neuen Testament so von Jesus gesagt wird, dann klingelte es damals in den Ohren der Leser, der Leserinnen. Und wie das klingelte, damit wir das jetzt aber auch verstehen, erzähle ich das jetzt hier. Vielleicht klingelt's dann auch in unseren Ohren. Die Grundlage, ist eine ganz wichtige Geschichte aus der hebräischen Bibel. Und das ist jetzt die zweite Geschichte, die ich erzählen möchte. Ihr könnt sie detailliert nachlesen in 2. Mose 3, 1 bis 14. Ich erzähle sie jetzt hier etwas verkürzt und ich erzähle das mit meinen Worten jetzt mal nach. Also Mose hütet Schafe. Er hat bis dahin schon eine bewegende Biografie. Die wird erzählt in 2. Mose 1 und 2. Könnt ihr auch da nachlesen. Mose hütet also Schafe. Plötzlich sieht er etwas ganz Merkwürdiges. Ein Dornbusch brennt. Aber er verbrennt nicht. Ja, das gibt's doch gar nicht. Er ist neugierig, also geht er hin. Und dann eine Stimme aus dem brennenden Dornbusch heraus. Spricht Gott zu Mose. Gott ruft ihn bei seinem Namen. Mose, Mose. Und es kommt zu einem Gespräch dann zwischen Gott und Mose. Gott ruft Mose. Und da muss ich euch jetzt unbedingt erzählen, dass da eine Menge drin steckt. Mose, er wurde ja als Baby von der Tochter des Pharaos aus dem Nil gerettet. Und dann gibt sie dem kleinen Baby Moses einen Namen, einen ägyptischen Namen, Mose. Und sie begründet die Namensgebung damit, dass sie ihn ja aus dem Wasser gezogen hat. In der hebräischen Bibel steht da Meschitihu. Ich habe ihn herausgezogen. Ja, und wie heißt jetzt der kleine Mose? Moshe, so wird der Name auf Hebräisch ausgesprochen. Ja, das klingt, ihr habt's gehört, das klingt ja total ähnlich. Und wenn man das Ganze inhaltlich dann auch zusammensieht, dann heißt der Name Mose der Herausgezogene. Nun ja, philologisch wird man das so nicht begründen, aber sachlich und auch vor allem vom Kontext her muss man das so sehen und auch so übersetzen. Das will uns ja auch der biblische Erzähler sagen. Mose heißt der Herausgezogene. Das ist im Hebräischen ja wirklich ein wirklich schön klingendes Wortspiel. Moshe, Meschitihu, also Gott ruft Mose nun hier bei seinem Namen. Herausgezogener, herausgezogener. Und der antwortet, hier bin ich. Und dann stellt Gott sich vor. Dann sagt er, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja, und weil das mit den Übersetzungen gerade so schön ist, sag ich euch auch noch, wie sich das auf Griechisch anhört, wie das ja aus der hebräischen Bibel in die griechische Septuaginta übersetzt wurde. Ego emi hoteos tu patros. Ich bin der Gott deiner Väter. Ja, wahrscheinlich habt ihr jetzt gemerkt, warum ich das auch noch auf Griechisch gesagt habe. Wie war das? Wie stellte sich Jesus seinen Jüngern auf dem Wasser davor? Da hat er gerufen, ich bin's, ego eimi. Ah, jetzt kann's ruhig mal bei uns schon ein bisschen klingeln. Weiter geht's jetzt hier. Gott spricht mit Mose. Er erzählt ihm vom Volk Israel, das in der Gefangenschaft in Ägypten schwer leiden und schuften muss. Er sagt, ich werde sie befreien. Nun könnte die Geschichte ja so weitergeben, wie sich Mose das vielleicht am liebsten gedacht hätte. Er könnte reagieren, er könnte jetzt sagen, schön, damit bin ich einverstanden. Super, mach das, meinen Segen hast du. So kommt's aber nicht. Mose selber ist mit von der Partie. Erst sagt Gott, ich mach das und dann bekommt Mose zu hören, und du bist dabei. Und ohne irgendeine sanfte verbale Vorbereitung, ganz unvermittelt, kommt Gott damit um die Ecke. Ich lese mal vor, wie das in der Bibel steht. Da sagte Gott, nun geh, ich sende dich zum Pharao. Ja, und der Pharao, das war ja sozusagen damals der Herrscher der Welt. Das war der Herrscher einer militärischen Supermacht. Ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Na, herzlichen Glückwunsch. Da geht einer wie jeden Tag seiner beruflichen Tätigkeit nach. Und dann muss man sich einmischen in die große Weltpolitik. Mose soll also jetzt mit dem Pharao sprechen. Und er soll sich mit ihm und der ganzen militärischen Supermacht anlegen. Wie reagiert Mose darauf? Ja klar, er sagt, wer bin ich denn, dass ich einfach mal so zum Pharao spaziere? Na, der wird sich freuen, wenn ich ihm sage, dass er seine Sklaven los ist. Das sind ja für ihn billige Arbeitskräfte. Ja klar, ich gehe dahin und werde sagen, die kommen jetzt mit mir. Hä, wie surreal ist das denn? Wenn ich bei dem aufkreuze und ihm das sage, dann komme ich da lebend garantiert nicht mehr raus. Ja, ihr habt es gemerkt, ich habe da ein bisschen karikiert. Aber nun muss Mose erleben, dass Gott das tatsächlich sehr, sehr ernst meint. Gott will seine Leute nämlich nicht erbärmlich krepieren lassen in Ägypten. Und Mose, der sagt erstmal, wenn er sich selber so anguckt, geht nicht. Wer bin ich denn schon? Und Gott? Was sagt er? Gott sagt nicht, ja, ich könnte mir das wirklich vorstellen, dass das mit dir wirklich schwierig wird. Gott antwortet auch nicht auf die abwiegelnde Frage von Mose, wer bin ich denn schon? Da sagt Gott nicht einfach, du bist so oder so. Könnte ja auch sagen, du bist viel zu cholerisch und du bist ja auch ein Totschläger. Hast ja schon mal einen Mann totgeschlagen. Naja, rhetorisch bist du auch nicht so gut drauf. Wir üben vor, machen noch einen Rhetorikkurs. Nee, ganz, ganz anders. Und das finde ich so unglaublich schön. Unglaublich, weil Gott das mit uns nämlich auch so macht. Du sagst, geht nicht. Dann kommt Gott und sagt, geht doch. Du sagst, ich bin, wer bin ich denn schon? Ich sage dir, du bist der, bei dem ich sein werde. Das ist eine Zusage von Gott. Liebe Hörerin, lieber Hörer, du bist der, bei dem ich sein werde, sagt Gott dir auch persönlich zu. Mose ist noch lange nicht überzeugt. Ja, okay, da ist die Sache mit dem Pharao, das ist schon schwierig genug. Was aber soll ich meinen Schwestern und Brüdern, den Israeliten sagen? Mose war ja auch ein Israelit. Wieso ausgerechnet sollen die mir folgen? Mit welcher Begründung denn? Okay, ich werde hingehen und ihnen erzählen, dass mich der Gott eurer Väter gesandt hat. Aber was, wenn sie mich dann fragen, wie heißt er? Ja, was soll ich denn dann sagen? Und nun kommt etwas ganz Grandioses. Gott sagt nämlich Mose seinen Namen. Und dieser Name ist nicht ein Name, wie wir Menschen uns gegenseitig nennen. Zum Beispiel Heinz oder Erika oder Daniel oder Esther oder so. Nun ja, das sind alles schöne Namen. Schön, wenn du so heißt. Da kannst du dich freuen, schöne Namen. Aber dieser Name hier, der ist wirklich einzigartig. Sein Name ist, ich werde sein, der ich sein werde. Ja, was für ein Name. Gott definiert sich selbst als der, der da ist für Mose und der da ist für sein Volk Israel. Man könnte das zwar auch präsentisch übersetzen, ich bin der ich bin, aber das trifft die Sache nicht so richtig. Das wäre dann auch aus dem Hebräischen viel zu statisch verstanden. Denn genau das meint ja das hebräische Verb überhaupt nicht, das für sein da steht, ha ja. Das ist sehr, sehr dynamisch. Ich finde, es ist am besten so ausgedrückt, dass man sagt, ich erweise mich jeweils als der ich mich erweisen werde. Nochmal, ich erweise mich jeweils als der ich mich erweisen werde. Und dann sagt Gott konkret zu Mose, wenn das Volk Israel nach meinem Namen fragt und wer dich geschickt hat, dann sag, und jetzt lese ich das nach der Übersetzung der Basisbibel, der Herr hat mich zu euch geschickt, der Gott eurer Väter Abraham, Isaak und Jakob. So heiße ich schon immer. Und so will ich bei all ihren Nachkommen genannt werden. Im Hebräischen steht an der Stelle, wo Herr steht, J-H-W-H. Das wurde sehr wahrscheinlich Yahweh ausgesprochen. Aus Respekt vor Gottes Eigennamen, Yahweh, sprechen Jüdinnen und Juden den Namen Gottes aber nicht aus. Sie sagen dann an dieser Stelle Adonai, mein Herr. Ich finde das für uns Christinnen und Christen auch sehr beachtenswert. Da sollten wir uns auch fragen, wie sprechen wir denn Gott an? Mit welchem Respekt tun wir das? Also sollten wir auch drüber nachdenken, wie wir das machen. Gott wird jetzt hier also definiert, wer er ist für uns. Ja, er macht das selber. Er sagt, ich erweise mich jeweils als der ich mich erweisen werde. Manchmal ist es auch gut und hilfreich, wenn man manches elementarisiert. Ja, das hat der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber auch sehr treffsicher gemacht mit der Übersetzung des Namens Gottes. Er hat Yahweh mit drei Worten ins Deutsche übersetzt. Ich bin da. Ja, und auch die Bibel in gerechter Sprache übersetzt, hier an dieser Stelle mit Ich bin da. Also ich persönlich finde, das ist wirklich eine super gute Übersetzung. Und nun dazu noch eine Info. Da wo in der Lutherbibel und in anderen Bibeln im Alten Testament Herr in Großbuchstaben geschrieben ist, da steht in der hebräischen Bibel der Name Gottes, Yahweh. Das hat also nichts zu tun mit männlichen Machthabern oder gewalttätigen Tyrannen. Herr meint in der Bibel in dieser Schreibweise immer, ich bin da. Ich habe vorhin ja schon erwähnt, dass Jüdinnen und Juden ganz respektvoll Adonai sagen, wenn Yahweh im Bibeltext steht. Beachtenswert ist auch, dass der Name Gottes, Yahweh, in der griechischen Septuaginta mit Kyrios wiedergegeben wird. Kyrios, das heißt übersetzt Herr. Und schwupps, sind wir wieder im Neuen Testament. Ich bin, sagt Jesus, ego emi. Uah. Ja, und die, die sich auskannten in der hebräischen Bibel, das waren damals ja fast alle, die haben quasi den Namen Gottes mitgehört. Und damit eben auch Gottes Präsenz in Jesus. Ich bin da für dich. Ja, und dann Kyrios, Herr. So haben dementsprechend die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus das dann ihnen auch angesprochen, als ihren Herrn, der für sie da ist, Kyrios. Das war aber auch zugleich eine sehr, sehr gefährliche Aussage für Jesus und für seine Leute, denn es gab nach römischem Verständnis ja nur einen Kyrios, nur einen Herrn, ja, und das war der Kaiser in Rom. Ihr merkt, politisch betrachtet bewegten sich Jesus und seine Jüngerinnen und Jünger mit diesen Vokabeln auf sehr, sehr dünnem Eis. Nun, ungeachtet von dieser Gefahr, es war und ist auch für uns Christinnen und Christen heute, es war ein Bekenntnis und es ist ein Bekenntnis, wenn wir Herr zu Jesus als dem Kyrios sagen. Also er ist der Herr, der Kyrios. Es gibt übrigens unter uns eine schöne Tradition, nämlich das Sprechen eines Tischgebetes. Und da gibt es ein Tischgebet, vielleicht kennt ihr das auch, das heißt, komm Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Komm, Herr Jesus. Ja, das ist genau damit gemeint. Komm, Kyrios, Jesus, so auf Griechisch. Komm, Kyrios, du Herr, du, der ja für uns da ist. Dir wollen wir ganz und gar vertrauen. Komm, du, der, als der, der uns treu ist und dem wir vertrauen. Komm, du, Kyrios. Und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du dieses Tischgebet zum Beispiel sprichst vor dem Essen, mach das ruhig weiter so. Es ist was Schönes, denn das ist ja auch ganz im Sinne des Neuen Testaments. So, nach diesem Ausflug ins Alte Testament, also in die hebräische Bibel, sind wir nun wieder auf dem See Genezareth. Stundenlang sind die Jünger nun schon in Todesängsten, in Sturm und Wellen. Nun kommt Jesus zu ihnen auf dem Wasser und er sagt zu ihnen: Ich bin's, ego eimi. Ja, und dann Petrus. Petrus, ach ja, wenn du es bist, dann gib du mir den Befehl, dass ich zu dir kommen soll auf dem Wasser. Ach, Petrus. Ach, Petrus, könnte man jetzt wieder sagen, auf was für eine Idee kommst du denn da? Vielleicht denke ich das jetzt nicht nur so. Ich kann mir gut vorstellen, dass die anderen Jünger im Boot das genauso damals dachten. Ja, was soll das jetzt? Will Petrus jetzt demonstrieren, was er für einen starken Glauben hat? Oder will er allen zeigen, wie mutig er ist? Auf mich wirkt das auf jeden Fall auch sehr, sehr draufgängerisch. Wenn wir die ganze Dramatik jetzt in einem Film sehen könnten, ja, schwenken wir mal mit der Kamera auf die anderen Jünger im Boot, wie die gucken. Ja, vielleicht sieht man dann in den Gesichtern, nonverbal ausgedrückt, ja, der Petrus wieder typisch. Kann er denn nicht wenigstens einmal die Klappe halten? Kann ich einmal die Bodenhaftung behalten? Ja, zumindest jetzt hier im Boot. Muss das denn sein? Und ganz ehrlich, ich stelle mir die Frage auch, muss das eigentlich so sein? Er will auf dem Wasser zu Jesus kommen. Und Jesus, der sagt doch tatsächlich zu Petrus, komm. Ja, wahrscheinlich sollen wir uns das jetzt so vorstellen, dass Jesus auf dem Wasser steht und nun auf Petrus wartet. Ja, und dann geht's los. Jesus, jetzt muss der Petrus, der muss ja jetzt auch performen. Er legt los und es funktioniert doch tatsächlich. Liebe Hörerin, lieber Hörer, lasst uns an dieser Stelle mal ein kleines Gedankenspiel machen. Stellen wir uns vor, hier würde die Geschichte anders weitergehen. Also Petrus merkt, es funktioniert. Er dreht dann auf dem Wasser eine Schleife und marschiert nicht weiter zu Jesus, sondern auf seine Mitjünger zu. Dann bleibt er voller Glaubenskraft vor dem Boot stehen, in dem die anderen verwundert drin sitzen und ängstlich gucken. Petrus ist ja ein frommer Mensch. Er gehört ja auch zur Führungsriege im Jüngerkreis. Also jetzt steht er da auf dem Wasser vor dem Boot und hält eine Predigt. Ja, darauf hat die ganze Gemeinde im Boot wahrscheinlich die ganze Zeit nur gewartet. Ja, was wäre jetzt wohl der Inhalt, wenn Petrus das machen würde? Was würde er da predigen? Vielleicht so: Liebe Gemeinde, ist schön bequem im Boot, oder? Man muss doch im Glauben was wagen. Angsthasen gibt's doch überall genug in der Welt. Also seid mutig, schaut auf mich. Da seht ihr, wie das geht. Das ist alles dem möglich, der da glaubt. Na, herzlichen Glückwunsch. Was bin ich froh, dass diese Geschichte mit Petrus eben nicht so weitergeht. Da ist nichts mit starkem Glauben. Da ist nichts mit Petrus als Glaubensheld. Das glatte Gegenteil wird ja dann erzählt. Er sieht den starken Wind, bekommt Angst und beginnt zu sinken. Jetzt halte ich mit euch noch mal kurz inne. Ja, was sollte man nun Petrus raten, wenn man ihn schon nicht retten kann? So aus der Distanz, was könnte man ihm für Ratschläge geben? Es ist ja eine Situation, in der er sich im übertragenen Sinne befindet. Also nein, ich wollte es anders sagen. Es ist ja eine Situation, in der er sich im übertragenen Sinne auch ganz viele, tausendfach andere Menschen schon befunden haben und befinden. Ja, was sagt man denn zu einem Menschen, dem das Wasser bis zum Hals steht? Ja, es gibt ja Menschen, die haben eine Lebensphilosophie, die dann immer alles positiv sieht, also eine positive Sichtweise. Ich finde das auch gar nicht schlecht. Nur was ist, wenn man das in dieser Situation hier auf Petrus anwendet? Da helfen ja alle ratgebenden Stimmen wohl eher nicht. Stellt euch das vor, wie man vielleicht mit einem Megafon vor dem Mund Petrus zuruft. Petrus, Kopf hoch! Es wird schon! Jetzt sei doch nicht so pessimistisch, du schaffst das! Übrigens, das geht natürlich auch als fromme Variante. Da könnten wir dann rufen, ja, Petrus, was machst du denn da? Du musst auf Jesus sehen. Wenn du das machst, dann klappt das schon. Tja, es gibt Situationen, da passen solche Ratschläge überhaupt nicht. Da sind sie sogar total deplatziert. Was wird uns hier erzählt? Als Petrus aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken. Ja, ich sag das jetzt mal so. Wie könnte Petrus nicht erschrecken und versinken? In was für einer Situation steckt er? Vor ihm Wasser, hinter ihm Wasser, neben ihm Wasser, unter ihm Wasser, über ihm nur Wasser und der ganze Sturm. Machen wir uns nichts vor. Es kann manchmal ganz, ganz dunkel sein im Leben. Da stürmt's heftig. Da sieht man nichts mehr. Da hat man keinen Halt. Da hilft es überhaupt nicht, wenn jemand sagt, du musst das Positive sehen. Oder fromm ausgedrückt, du musst auf Jesus sehen. Ja, ich sag mal so schön, wenn es funktioniert. Aber so ist es oft nicht. Da ist der Untergang doch vorprogrammiert, wie bei Petrus. Da kann man doch nur noch schreien. Ja, da kann man nur noch schreien. Und genau das macht Petrus. Er schreit, Herr, rette mich! Herr, rette mich! Er wendet sich an den, der ja für ihn da ist. Ja, und was schreit er da? Wir haben vorhin das schon betrachtet. Herr, ruft er, Kyrios! Ja, das heißt doch, dein Name ist doch, ich bin da, ich bin da. Ja, jetzt sei doch auch da für mich, sei da für mich. Und? Dann heißt es da, Jesus ergreift ihn. Er zieht ihn raus. Jetzt können wir sagen, alles nochmal gut gegangen. Wie gut. Doch das Ganze ist jetzt für Petrus noch nicht so ganz vorbei. Nun muss er sich auch noch von Jesus anhören. Du Kleingläubiger. Ja Mensch, da hatte er doch vor allem im Vergleich mit den anderen Jüngern im Boot so gut abgeschnitten mit seinem Glauben. Könnte man meinen. Und Jesus sagt jetzt zu Petrus, du Kleingläubiger, und fragt ihn dann auch noch, warum hast du gezweifelt? Tja, warum hat er gezweifelt? Ja, und diese Frage, die springt uns allen ja aus dieser Geschichte entgegen. Warum zweifeln wir? Diese Frage ist ja eine ganz grundsätzlich wichtige Frage. Wir könnten sicher jetzt viel antworten. Ja, wir können sagen, da war das Wasser, da war der Sturm, da war alles dunkel, ich hatte Angst und überhaupt die Umstände, die sind schuld. Ja, wahrscheinlich stimmt das ja alles auch ein bisschen. Aber was wäre eigentlich, wenn wir einfach antworten? Ja, Herr, ich bin ein Kleingläubiger, ich bin ein Zweifler. Und ich muss dir sagen, ich kann gar nicht anders. Übrigens, so wie aus meiner Sicht vom Kleinglauben im Neuen Testament gesprochen wird, da ist der beklagte Kleinglaube nie so definiert, dass er nur irgendwie ein bisschen Glaube wäre oder ein bisschen mehr Glaube ist. Kleinglaube. Kleinglaube ist eigentlich immer Unglaube. Und weil, soweit ich das sehe, im Neuen Testament immer nur glaubende Menschen als Kleingläubige bezeichnet werden, so würde ich daraus dann eben auch den Schluss ziehen, Kleinglaube. Das ist der Unglaube der Gläubigen. Ja, Kleinglaube, das ist der Unglaube der Gläubigen. Ja, was wäre das auch komisch, wenn man Glaube mit Unglaube irgendwie verrechnen würde und dann möglicherweise sagt, heute glaube ich nur 10%, über 20 übrigens bin ich, 20% bin ich nie hinausgekommen. Ja, es kann auch sein, dass es vielleicht solche gibt, die von sich meinen, nahezu an der 100%-Marke zu sein. Naja, dazu sag ich es nicht. Solche Menschen wären mir wirklich auch sehr suspekt. Allerdings, es gibt Zeiten, da erlebe ich meinen Glauben so, als ob ich übers Wasser laufen könnte. Aber ich muss ganz ehrlich sein, die anderen Zeiten, die gibt's eben auch. Soweit ich die Bibel verstehe, und es gibt ja überhaupt, es gibt keinen Glauben ohne Zweifel. Das scheint auch Matthäus ganz klar so zu sehen. Am Schluss seines Evangeliums, da erwähnt er das auch nochmal extra. Matthäus 28, nachdem Jesus von den Toten auferweckt wurde, da begegnete er seinen Leuten. Und dann heißt es da, als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, sie aber zweifelten. In manchen Bibeln wird übersetzt, einige aber zweifelten. Wörtlich muss man hier aber übersetzen, die aber zweifelten, heute, die aber zweifelten. So ist das meines Erachtens am besten übersetzt. Und das heißt dann tatsächlich, alle 12, oder in dem Fall waren es 11, alle zweifelten. Und wisst ihr, das Schöne ist ja, Zweifler sind bei Gott willkommen. Mich fragte vor kurzem jemand, ob ich eigentlich nicht zweifeln würde. Und ich kann darauf immer nur antworten, kann ich jetzt auch machen, wir sind ja unter uns. Ich zweifle eigentlich immer schon. Solange ich denken kann, zweifle ich. Was mich aber so zuversichtlich stimmt, das ist, dass zum Glück der Glaube ja eben nicht an mir festgemacht ist, sondern der ist an Gott festgemacht. Mit meinem eigenen Glauben, vielleicht irgendwie sogar von mir selber fabriziert, mit meinem eigenen fabrizierten Glauben gehe ich unter. Da schaffe ich's nie wirklich nicht weit. Bei mir sieht das nämlich mit dem Vertrauen in Jesus mitunter gar nicht so gut aus. Aber das will ich euch jetzt auch sagen. Bei ihm sieht das sehr gut aus. Bei Jesus sieht es sehr gut aus. Und daran mache ich mich fest. Und ich kann Gott sagen und ich kann zu Jesus sagen, du kümmerst dich doch. Kümmere dich dann auch. Ja, und genau so endet dann auch diese Geschichte. Am Anfang, als die Jünger in so großer Not waren, kam Jesus zu ihnen und sagte, ich bin's, ich bin da, fürchtet euch nicht, seid zuversichtlich. Und am Schluss dieser Geschichte hat Jesus dem ganzen Spuk ein Ende gemacht. Jesus steigt zusammen mit Petrus wieder ins Boot. Das ist ja für uns Menschen auch der angemessene Platz. Auf dem Wasser, wir haben das ja jetzt bei Petrus gesehen, das geht auf Dauer nicht gut. Also hier sind alle Jünger wieder im Boot. Und da werfen sie sich vor ihm nieder. Und sie bekennen, tatsächlich, du bist es. In dir begegnet uns der Ich bin da. Wahrhaftig sagen sie, du bist wirklich der Sohn Gottes. Gerade fällt mir noch ein, dass ich wohl noch einen kleinen Nachtrag machen muss bezüglich des Kleinglaubens. Kleinglaube als Unglaube der Gläubigen ist deutlich zu unterscheiden vom kleinen Glauben. Der ist ja sogar als kleines Senfkorn riesengroß, wie Jesus sagt. Ja, und warum? Weil ein solcher Senfkornglaube auf den großen Gott vertraut. Darin liegt die Größe des kleinen Glaubens. Nun, was diese Geschichte hier angeht, da bin ich wirklich froh, dass dieser Wasserspaziergang bei Petrus nicht gut ausgegangen ist. Denn Petrus konnte später nie über seinen starken Glauben predigen. Aber er konnte was viel Besseres. Er konnte immer nur von dem sprechen, der ihn rausgezogen hat. Er konnte immer nur von dem Ich bin da, von Gott in Christus predigen. Ja, und so schließe ich nun genau mit diesem Zuspruch Gottes. Wir wissen nicht, was uns dieses Jahr so bringen wird. Wir wissen nicht, was in der großen Welt geschehen wird. Aber wir wissen auch nicht, was persönlich auf uns so zukommt. Eines gilt aber von Gott her. Auf jeden Fall für dich und für mich. Ich bin da, sagt er. Ich bin da für dich und darum. Liebe Hörerin, lieber Hörer, sei gesegnet. Und vielen Dank fürs Zuhören. Dein Roland Tober.
Achtung, Theologie, Miteinander Glauben denken. Mit Pastor Roland Tober.